Als begeisterter Leser des Abenteuermagazins Freeman's World lese ich oft und sehr gerne auch von diesen atemberaubenden Abenteuern darin. Und so bin ich über die Geschichte von Hajo Wolfram und seinem Bruder gestolpert. Die beiden haben zusammen mit einem Bekannten eine richtig wilde Kanufahrt in Liberia in Afrika erlebt. Sie waren dort nämlich auf dem Mano River unterwegs. Das ist ein Fluss, der vor allem aufgrund seiner Stromschnellen lebensgefährlich werden kann. Aber auch die wenigen Menschen, die dort leben, treten Fremden jetzt nicht unbedingt aufgeschlossen gegenüber. Es gab sogar richtig bedrohliche Momente. All das und natürlich auch ganz viele wunderbare Erlebnisse hören Sie in dieser Folge.
Der Infotainer, der Bayernwelle Südost Podcast mit Thorsten Joost.
Ich freue mich heute sehr darüber, einen jungen Mann aus Weyern an der Strippe zu haben in Bayern. Das ist der Hajo Wolfram. Und Hajo hat zusammen mit seinem Bruder, und ich behaupte mal, ein Kameramann oder ein Fotograf war noch mit dabei, aber das wird er uns gleich erzählen, war er im Jahr 2019 in Liberia und ist dort den Mano River runtergefahren. Aber nicht einfach mit einem Motorboot. Ich glaube, das ging ja auch gar nicht, sondern auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das erzählt er uns heute. Hajo, hallo erstmal.
Ja, hallo.
Servus. Ja, erzähl mal, was ist das für ein unfassbar tolles Abenteuer, worüber ich ja in einem Magazin auch gelesen habe, in der Freeman's World. Was hat es damit auf sich?
Ja, eigentlich müsste ich da etwas weiter ausholen, weil ich dort aufgewachsen bin, zumindest einen Teil meiner Kindheit verbracht habe. Mhm. Und mit meinem Bruder war ich, seitdem wir geflüchtet sind, das war also letztendlich 1980 sind wir raus aus dem Land, ja. Und waren wir nicht mehr da und wollten gerne mal wieder das Land bereisen, aber eben dann auch mit das Ganze mit etwas Besonderem verbinden. Und nachdem ich leidenschaftlicher Kajakfahrer bin, haben wir uns dann den Mano River rausgesucht. Und es gibt ja einige Flüsse in Liberia. Es ist sehr niederschlagsreich, eines der niederschlagsreichsten Länder oder Flecken der Welt.
Ja.
Und von daher gibt es einige Flüsse, aber gerade der Mano River ist ungewöhnlich entlegen, und was es in Afrika wirklich generell nur noch selten gibt, ist, dass es da kaum besiedelt ist.
Und ja, ich wollte gerade fragen, warum ausgerechnet der Mano River, also was da der Hintergrund ist, aber wenn du sagst, dass das so von der ganzen Logistik her wahrscheinlich oder für euch eigentlich so der idealste war, richtig?
Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall der entlegenste. Mhm. Und es ist von dem Regenwald in Westafrika ist ja auch kaum mehr was übrig. Sind gerade mal 10% von dem ursprünglichen Regenwald Westafrikas sind noch übrig geblieben, und davon ist der größte Teil in Liberia, mhm, und der größte zusammenhängende eben beim Mano River. Also von daher ist es wirklich ein ganz besonderer Fleck.
Jetzt habt ihr gesagt, ihr macht das mit dem Kajak. Das finde ich ja
genau,
schon sehr mutig.
Genau, und das war eigentlich auch noch ein Grund, weil der Mano River auch den größten Wildwasseranteil verspricht. Okay. Und das macht es eben dann auch nochmal spannender. Und es ist aber auch bestimmt auch mit ein Grund, warum der so unbesiedelt ist. Mhm. Weil eben auch Einbäume da nur partiell eine Chance hätten. Und, okay. Aber du kommst sonst einfach nicht runter.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe ja die Bilder gesehen, das ist ja... Also das ist ja absolut, es ist ja nicht nur traumhaft, es ist wild, es ist unglaublich. Was war so das Faszinierende, was ihr, also ich meine, ihr habt viele faszinierende Erlebnisse gehabt, aber was war so jetzt nur mal von der Fahrt an sich, was war so das, was dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
Also von der Landschaft her war es auf jeden Fall der sogenannte Elephant Fall, mhm, von dem wir ja auch nichts wussten, der tauchte dann vor uns auf. Das ist ein insgesamt ein über 50 Meter hoher Wasserfall. Allerdings geht er in mehreren Kaskaden nach unten.
Ja.
Und es war halt einfach, also war so beeindruckend und überwältigend, den überhaupt zu sehen. Ich meine, wenn man dann auch schon, wir waren ja da schon eine ganze Zeit lang unterwegs, und es ist einfach so ein tolles Gefühl, wenn man hinkommt und es dann sich denkt, ja, da war vor einem noch keiner.
Ja.
Das ist schon toll.
Das glaube ich.
Ja. Und aber allein aber auch die, dass man so eine lange Zeit im Regenwald verbringt, mhm, Das fand ich auch so beeindruckend, dass es eben nicht mal ein kurzer Besuch ist oder dass man dann wieder irgendwo eine Unterkunft hat, sondern dass man wirklich dann nur auf sich gestellt so lange Zeit in so einem schönen Regenwald sein darf.
Wie lange war dir insgesamt unterwegs?
Und ja, insgesamt, also reine Zeit auf dem Fluss waren es 11 Tage. Mein Bruder und ich mussten ja dann leider aufhören, als dann das Schlimmste vorbei war. Das heißt, was heißt das Schlimmste? Aber das große Unbekannte, das war vorbei, als die erste Siedlung mit Autoanbindung auftauchte. Da mussten wir aufhören, weil wir uns nach wohl in Insektenbissen, also uns wurde versichert, das waren Spinnenbisse,
ja.
Hatten wir solche schlimmen Infektionen an den Fingern, die so schnell verliefen. Also es hat am Tag vorher angefangen und die haben sich so massiv entwickelt,
ja, Wahnsinn.
Dass wir dann da abbrechen mussten. Und der Arl, der mit dabei war, der Norweger, der ist dann die letzten 2 Tage noch alleine weitergepaddelt. Aha. Das war eben dann aber auch mit, da waren dann regelmäßig Dörfer da, ja. Und es war dann auch wieder Handyempfang. Es war dann alles nicht mehr so abenteuerlich, aber es war natürlich dann schön, dass dann wenigstens einer von uns noch bis zum Meer gepaddelt ist.
Ja. Also euer Plan war eigentlich auch bis zum Meer zu paddeln, oder?
Ja, genau. Mhm. Wir hatten da an dem Lake Piso am Meer, das ist eine riesige Lagune. Mhm. Und da hatten wir zu unserer Kindheit ein Wochenend- und Ferienhaus an der Lagune. Und das war so der Punkt, wo wir hin wollten. Und das ist der Mano River, der mündet etwa 20 Kilometer weiter von der Lagune ins Meer. Und das wäre der eigentliche Schlusspunkt gewesen.
Ja, und, ist natürlich einerseits schade, aber auf der anderen Seite, wenn es um die Gesundheit geht, da kann man da nicht groß sich noch, das sollte man auch wirklich dann aufhören, glaube ich, ne?
Nein, ich habe so mit mir gehadert, aber ich bin nachdem dann die Rötung von den Fingern, die waren so dick geschwollen und vereitert und vor allem es ging so schnell.
Ja.
Und dann hat sich auch schon die Rötung über den Handrücken gezogen. Okay. Und aber das war dann selbst 2 Wochen später in Deutschland am Tropeninstitut in München, meinte der Arzt, der kann mir nicht garantieren, dass ich meine Finger behalten kann.
Boah.
Und also das war schon massiv. Und also das, ich bin mir auch sicher, wenn wir weiter gepaddelt wären, hätte ich garantiert also mindestens einen Finger verloren. Und also von daher war es schon vernünftig so.
Wisst ihr, was das für eine Spinne war?
Nein, uns hat dann ein georgischer Goldsucher, den wir dann danach am Meer gesehen haben, der hat sofort gesagt, er kennt es schon. Mhm. Und der verbringt ja einfach seinen größten Teil des Lebens einfach irgendwo im Dschungel beim Goldsuchen.
Ja.
Und der meinte, das sind Spinnen, das sind ganz kleine Spinnen. Und wir denken, mein Bruder hatte dasselbe, nicht ganz so schlimm, aber hatte dasselbe. Und das wird beim Feuerholz machen, weil da immer irgendwelche Tiere auf einen rumkrabbeln, wenn man das Feuerholz zerbricht und klein macht. Und man schaut aber auch gar nicht hin, was es ist. Dann ist es eh schon irgendwie halbdunkel und dann schüttelt man bloß immer die Hände ab. Und, und wir sind uns ziemlich sicher, dass das da passiert ist.
Ja, irre. Also ihr wart da so richtig in der Wildnis. Ihr habt ihr Essen dabei gehabt oder habt ihr das irgendwie?
Ja, ja.
Das
nein,
schon,
wir,
oder?
Wir haben alles dabei gehabt.
Okay. Ja. Ja, das wäre dann so eigentlich die Frage, wie bereitet oder wie habt ihr euch jetzt darauf auch vorbereitet? Also wie viele Jahre oder wie viele Monate vorher? Was steht da alles an in der Vorbereitungsphase?
Ja, also wir haben es schon 2 Jahre sehr intensiv vorbereitet. Mhm. Gut, das Erste, um was es wirklich ging, war einfach die Machbarkeit, ob es überhaupt möglich ist. Und gerade auch, weil es so entlegen ist und Liberia hat ja wirklich eine harte Zeit hinter sich. Und das Land wurde derartig zerstört nach dem Bürgerkrieg und vor allem das gilt ja eigentlich nach wie vor, also manche sagen, das war der schlimmste Krieg, den die Welt überhaupt je erlebt hat, weil es halt so bestialisch war. Es war so abartig, was in diesem Krieg passiert ist. Und dann hat man natürlich Angst, dass die Bevölkerung da so schwer traumatisiert ist, dass man einfach immer mit dem Schlimmsten irgendwo rechnen muss.
Ja.
Und, aber das ist nicht der Fall. Also die Liberianer sind so ein großartiges, freundliches, großherziges Volk und man wundert sich auch, wie die den Krieg so überstanden haben mit so viel Lebensfreude.
Ja.
Und aber trotzdem, bleibt natürlich dann immer so ein mulmiges Gefühl, gerade wenn man Familie hat, wenn man so eine Unternehmung macht, dass man sich schon sicher sein will, dass das möglich ist. Und natürlich ist dann das Nächste, dass man Es ist sehr schlangenreich, Liberia, und der Fluss ist, hat natürlich Krokodile, und es gibt viele Parasiten, Krankheiten. Es ist schon so, dass man das erstmal alles so weit abklopfen will, dass man sagt, ja, kann man das Risiko überhaupt eingehen?
Ja.
Und uns wurde dann auch von einem Mediziner, der mit einer Liberianerin verheiratet ist, dringend davon abgeraten. Das war nicht der Einzige, der gesagt hat, auf gar keinen Fall, weil er in seinen Krankenstationen in Liberia immer wieder regelmäßig Leute hat, denen die nach Krokodilattacken da schwerst verwundet in die Stationen kommen.
Ja.
Und er kann nur dringend davon abraten. Und seine liberianische Frau, die hat auch gemeint, das ist unmöglich. Aber eben dann haben so viele Leute gesprochen und Biologen und die da auch viel Auskunft geben konnten, und aber auch eben Mitarbeitern von NGOs und Leute, die dort leben, die ein Geschäft haben. Also wir haben so viele Leute gefragt nach der Machbarkeit und auch, dass man von der Logistik her das alles bewerkstelligt. Und das war sehr, sehr, sehr viel Vorbereitungszeit.
Ja. Aber also ich meine, ihr seid ja bewusst dahin und wusstet, auf eine gewisse Art und Weise setzt ihr ja auch euer Leben aufs Spiel. Oder habt ihr diesen Gedanken nicht gehabt?
Ja, das schon, aber wir haben es wirklich so und so weit vorbereitet, dass zumindest das Gefühl ein gutes war.
Okay.
Und ich meine, das ist natürlich schwierig, mit da alles auszuschließen. Und vor allem ist es halt auch ein seltener Fleck der Welt, wo man das Gefühl hat, es kommt keiner, wenn was passiert. Ja. Also wir hatten zwar ein Satellitentelefon dabei, aber es hat jeder gesagt, es kommt keiner. Und wir hatten dann auch Kontakt mit jemandem, der eine Airline hatte mit Hubschraubern, mit Schwerpunkt Krisengebieten, der sagt, er kennt jeden Hubschrauber in Afrika und hat die besten Verbindungen. Und er hat gesagt, er kann uns garantieren, dass einer losfliegen würde, um uns zu holen, aber das kann unter Umständen auch 2 Wochen dauern, weil die Überfluggenehmigungen nicht bekommen. Und also insofern, klar, es ist dann spannend, aber zumindest war dann aber vom Gefühl her das so ausgeräumt, dass man sagt, ja, das Risiko, das kann man schon eingehen.
Ja. Und vor allem, ihr seid ja dann auch fokussierter wahrscheinlich und konzentrierter in dem, was ihr da getan habt, richtig?
Ja, so ist es. Es ist natürlich auch mit Wildwasser mich jetzt oft total geärgert, dass ich vor Wildwasser stand und dachte mir, bei uns in den Alpen würde ich das auf jeden Fall paddeln, aber man kann da kein Risiko eingehen. Selbst wenn man sich irgendwo den Ellbogen aufschlägt dann oder irgendwas bricht, dann ist vielleicht dann Schluss. Das kann man einfach nicht riskieren. Ja. Also insofern ist man natürlich dann vorsichtig. Und aber auch vom Team her war das ja wirklich toll. Auch der Adil, der Norweger, war ja da eine absolute Bereicherung. Und der ist auch ganz interessant, der ist zuständig für die norwegische Regierung. Mhm. Die hat ein sehr ambitioniertes Klimaschutzprogramm.
Ja.
Und die versuchen in Liberia den Urwald weitestgehend zu erhalten.
Ja.
Und er ist da der Zuständige und ist seit Jahren da zu großen Teilen in Liberia und kennt natürlich auch Land und Leute.
In- und auswendig wahrscheinlich, und, ne?
Ja.
Und habt ihr den zufällig getroffen oder war das geplant, dass der mit euch mitkommt?
Und ja, wir sind zufällig über den gestolpert, weil da gab es den Regierungswechsel in Liberia und in Liberia ist es so, wenn Regierungswechsel ist, da findet schon vorher nichts mehr statt an den ganzen Behörden. Das wird alles stillgelegt und der George Weah, der aktuelle Präsident, der hat das die gesamte Regierung ausgetauscht, also auch die kleinsten Stellen und auf allen Ämtern. Und das heißt, es ging gar nichts mehr. Ich wollte eine Genehmigung haben, weil in Afrika ist es wichtig. Und wenn man auf irgendjemanden stößt, und das war auch so, wenn wir jemanden getroffen haben, die haben alle sofort nach der Genehmigung gefragt.
Okay.
Die hätte ich sehr gerne gehabt und kam aber da nicht weiter, obwohl uns auch die deutsche Botschaft unterstützt hat und die Kontakte hergestellt hat. Und dann habe ich über meinen Vater, der ja sehr gut verbunden ist sehr gut vernetzt ist mit Kontakten in Liberia, und dann über Umstände sind wir dann über den Achel gestolpert, weil uns jemand gesagt hat, da gibt es jemanden, der auch Kajak fährt und in Liberia an den richtigen Stellen sitzt, und das war eben dann der Adil. Und dann haben wir uns da kurz ausgetauscht über E-Mail und der meinte eben, dass er schon seit Jahren jemanden sucht, der mit ihm da paddelt. Aber das ist halt, das ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der in Liberia so eine Tour mitmacht. Mhm,
glaube ich. Und, das, was du bisher erzählt hast, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, aber das war dann auch so nett, weil wir haben uns dann so vorsichtig so ausgetauscht und weil ich gefragt habe, ob er nicht mitkommen will, weil ich irgendwie so gleich so ein gutes Gefühl bei ihm hatte, weil er so sympathisch in seiner Mail war. Und dann ging es auch darum, um den Zeitpunkt. Und dann haben wir gesagt, ja, mein Bruder, der würde gerne nach Weihnachten los. Mhm. Und der meinte, ja, das kann er nicht machen wegen seiner Familie. Und dann habe ich so vorsichtig gefragt, ob er denn Kinder hat. Und dann, weil wir haben Kinder, mein Bruder und ich. Und dann hat er zurückgeschrieben und hat gemeint, das war der allergrößte Gefallen, den wir seine Frau machen konnten, weil die war so froh, dass wir auch Kinder haben und wir genauso, dass er Kinder hat. Wenn man dann weiß, man einfach, dass das jemand ist, der Verantwortung hat und der kein Risiko eingeht.
Ja, klar.
Und so war es dann auch. Es hat so gut gepasst. Das ist super. Einfach ein toller Mensch.
Ja, schön. Also ich hab das wirklich, diesen Artikel gelesen. Ich habe die Fotos, fand ich unfassbar. Und da sind mir natürlich auch, also Bilder von diesem Jungen zum Beispiel, der da eine Schlange in Händen hält. Also ihr habt da auch richtig so das Leben vor Ort. Wenn ihr mal irgendwo auf einen Stamm oder wie sagt man, auf ein Dorf gekommen, dahin gekommen seid, habt ihr auch richtig erlebt, wie das da vor Ort abläuft. Also ihr wart da richtig integriert, oder?
Ja, aber so viele Leute trifft man nicht. Also der Junge, das war noch ziemlich am Anfang. Aha, okay. Und die da haben, das war aber ganz toll, weil wir waren ja noch im besiedelten Gebiet, als wir losgepaddelt sind. Und für den ersten Abend, da kam er dann eben auch so kurz vor der Dunkelheit, da waren drei Fischer, die hatten so ein einfaches Lager am Fluss. Und also bloß mit ein paar Plastikplanen und Holzsteckern. Und wir haben dann überlegt, ob wir nicht bei denen bleiben, weil die so sympathisch waren.
Ja.
Und dann haben die uns aber schon gefragt, ob wir nicht bei ihnen bleiben wollen. Und ja, war eine wahnsinnig schöne Nacht und ein Morgen mit ihnen. Das waren Fischer, aber wir haben schon festgestellt, wenn man auf Jäger trifft und die Jagd ist dort mittlerweile verboten. Mhm. Es ist zum großen Teil jetzt seit 2 Jahren Nationalparkgebiet geworden.
Okay.
Und natürlich, das ist völlig verständlich, dass die sich die Jagd auch nicht verbieten lassen wollen. Die haben da schon immer gejagt. Aber es gibt ja kaum Dörfer dort. Also auf der ganzen Strecke war es dann eigentlich im Endeffekt ein Dorf. Aber ab und zu trifft man auf Jäger und die sind schon, sind teilweise schon sehr unangenehm.
Reserviert hätte ich jetzt gesagt, aber das ist wahrscheinlich noch ein bisschen untertrieben, oder?
Und dann, ja, auch na, eher sind sehr selbstbewusst.
Aha, okay.
Und aber so vom Grundtenor dann doch schon auch mal aggressiv.
Okay.
Und man weiß aber nicht so recht, woran man ist. Das ist natürlich auch immer das Problem. Wenn wir Leute getroffen haben, dann waren es Jäger oder illegale Diamantenschürfer. Aber beide illegal und die beide natürlich nicht damit gerechnet haben, dass sie irgendjemanden treffen.
Dass da jemand
vorbei kommt, Angst. Die haben natürlich Angst, dann selber irgendwie da entdeckt zu werden oder aufzufliegen. Und deswegen war es eigentlich auch schade, weil wir gesagt haben, prinzipiell keine Fotos, weil das kann für große Konflikte sorgen, auch selbst wenn man fragt. Und die denken sich dann danach, sind wir blöd, jetzt haben wir uns fotografieren lassen und uns dann verfolgen. Und nachdem wir ja da nach 2 Tagen da auch schon diese Begegnung hatten mit 2 Bewaffneten, die uns dann den ganzen Nachmittag gefolgt sind.
Mhm.
Und das ist halt immer so unangenehm, wenn man sich so ausgesetzt fühlt.
Ja. Erzähl nochmal, was war da mit diesen beiden, die da euch verfolgt haben? Sind die euch richtig hinterhergelaufen? Also was waren das für...
Waren
das
Jäger, wir waren bei dem letzten Dorf, wo es dann in das unbesiedelte Gebiet geht. Und da hat man dann noch mit Frauen gesprochen. Da gibt es auch so eine lustige Geschichte, weil vor 3 Jahren, 2017, da gab es eine englische Fernsehexpedition, aber bloß eigentlich bis zu dem Dorf so ein Stückchen weiter, weil es kommt halt keiner rein.
Mhm.
Und die hatten zwar auch Boote dabei, aber es geht halt nur mit Wildwasser-Kajaks.
Ja.
Und zwar gibt es das Gerücht, dass es da den letzten Dinosaurier der Welt gibt in diesem Gebiet. Und ist natürlich eine mehr, aber es ist jeder in dieser gesamten Region ist felsenfest davon überzeugt,
dass es den gibt.
Und dass es den gibt. Aha. Und das ist überhaupt keine Frage. Es ist egal, wen man trifft. Jeder sagt ja natürlich. Und da macht man sich da auch seinen Spaß draus, aber irgendwie bleibt es dann trotzdem irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Mhm. Und aber genau, und dann haben wir bei dem Dorf noch gefragt, eben ob es den immer noch gibt. Und das war also natürlich. Und ich sag, gibt es den noch? Und genau, und da war ein Fischer, der hat nichts gesagt, der saß da in seinem Kanu und hat uns aber auch schon so tatsächlich auch so ein bisschen misstrauisch da beobachtet. Mhm. Und das war dann einer von denen, also wir sind dann noch einen halben Tag gepaddelt und bis zu dem Campplatz und dann stand der da auf einmal neben unseren Hängematten und das war halt auch, und es war halt aggressiv, das war nicht freundlich, das war sehr reserviert und der hatte zwar da bloß eine Machete und dann kam aber von der anderen Flussseite noch sein Freund mit dem Gewehr.
Aha, okay.
Und die haben sich eben aufgeteilt, jeder auf einer Flussseite und sind uns dann den ganzen halben Tag gefolgt und dann eben dann direkt zur Dämmerung und standen die dann bei uns im Lager und man weiß auch nicht, was die wollen. Ich meine, wenn man sich denkt, die verfolgen einen bis zur Dunkelheit, die müssen dann in der Dunkelheit im Urwald wieder zurück zum Dorf und dann, also man weiß, dass da, also die kommen nicht wegen Gespräch und aber gut, ich meine, die natürlich haben sie sich gehofft, dass sie von uns irgendwas bekommen.
Ja. Und, Geld oder was genau?
Dann, naja, ich habe bloß gesagt, wir können ihnen nichts geben, weil sie halt, ich habe schon gemerkt, dass der eine, der mit dem Gewehr hat sich mit uns unterhalten, der andere hat dann mit seiner Machete dann in unserem Gepäck rumgewühlt und gestochert und dann, und die wollten halt wissen, was wir da dabei haben und wollten halt auch was haben. Und dann habe ich gesagt, wir können nichts hergeben, weil wir haben nichts Überflüssiges dabei. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wir könnten ihnen Geld anbieten. Und genau, und dann haben sie gesagt, ja, her damit. Und war es aber auch so cool, dass der Adel, der hat dann in seiner Hosentasche gekramt und hat ihm einen Schein gegeben. Ich habe nicht gesehen, was das für ein Schein war. Aha. Und dann waren jetzt zwar nicht begeistert, aber sind dann so zögerlich dann abgezogen.
Okay.
Und dann habe ich gefragt, was hast du ihnen jetzt gegeben? Und dann hat er gesagt, ja, 100 Liberian Dollar, das sind halt gerade mal 60 Cent.
Ja.
Und also ich hätte wahrscheinlich dann irgendwie gedacht, ich gebe denen 50 Dollar, damit es irgendwie Ruhe ist und oder 50 Euro. Und aber der, ja, das war auch wieder so, der hat genau gewusst, was er macht.
Mhm.
Weil wenn man jetzt viel gegeben hätte, vielleicht wären sie dann erst recht vielleicht hätten sie sich gedacht, dann ist noch viel mehr zu holen.
Ja, ja, klar.
Ich weiß es nicht, aber es war, zumindest kamen sie nicht mehr und aber es bleibt dann immer so ein komisches Gefühl.
Aber krass, dass die euch auch verfolgt haben. Ich meine, da habt ihr das gemerkt, dass die euch verfolgt haben? Habt ihr die gesehen die ganze Zeit?
Nein, nichts mitbekommen.
Ja, Wahnsinn.
Und ich denke mal, dass die halt auch natürlich langsamer sind als wir mit dem Boot.
Klar.
Und später war es ja dann auch nochmal so, dass wir, da bin ich nachts aufgewacht von dem Wetzen einer Machete an einem Stein.
Aha.
Und dann, und wenn man dann so aus dem Schlaf gerissen wird, immer in Alarmbereitschaft und dann hört man dieses Wetzen von einer Machete. Und das war dann auch nochmal
ein ganz komisches Gefühl.
Spannend.
Ja, glaube ich. Ja.
Ja.
Aber ihr habt ja jetzt nicht nur, also Menschen habt ihr ein paar gesehen, aber ich glaube, ihr habt auch ganz viele Tierchen gesehen. Wie kann man sich das denn auf so eine Fahrt auf so einem Fluss vorstellen? Sieht man da Krokodile, kommen da Schlangen vorbei, Moskitos, glaube ich, oder?
Also Schlangen haben wir wirklich viel gesehen, aber die meisten, die sind im Wasser und also es gibt da es schwimmen viele im Wasser und die strecken dann nochmal ihren Kopf aus dem Wasser und die tauchen dann gerade auch mal unter dem Boot, sieht man sie dann wieder wegzischen und ich meine, besonders, und Krokodile, also man sieht viele Spuren, aber ab und zu haben wir mal eins gesehen, das ins Wasser gesprungen ist, aber man hat immer den Eindruck, die hauen ab, aber man weiß es natürlich nicht.
Ja, klar.
Man ist im Wasser und weiß, da sind viele Schlangen, Krokodile drin und das war ja dann auch immer mal so, dass wir wenn der Flusslauf sich so ein bisschen verzweigt hat, dass man gar nicht mehr wusste, wo man jetzt weiterkommt.
Ja.
Und dann ist das Dickicht teilweise so dicht über den Fluss gekommen, dass wir dann geschwommen sind und haben die Boote hinter uns hergezogen. Und
Und gerade dann, wenn man da so im Wasser so ausgesetzt ist,
ja, klar.
Das Dickicht über einem, man sieht gar nichts, das Wasser ist schwarz, ja. Aber man weiß, dass da viel drin ist ja. In dem Wasser, dann also es ist extrem unangenehm, aber es war nie was.
Ja, irre. Also das, sich darauf einzulassen. Wenn ich das nur höre, dann denke ich mir schon, oha, eher nichts für mich. Also ich hätte auch, ich bin auch ein totaler Naturmensch. Ich komme hier auch aus den Bergen raus, Berchtesgadener Land. Und natürlich diese schön. Freiheit, das mal so zu erleben und mal wirklich einfach nur so in den Tag reinzuleben und zu überleben, hat schon was. Aber mit so Tieren, wenn ich nicht genau weiß, und dunkles Wasser, da könntest mich jagen. Das ist
ja Wahnsinn. Ja, es ist schon auch so, dass die während der Tour, mit Angst muss man schon klarkommen, weil das ist einfach so. Man hat beständig Angst.
Jetzt bist du aus Weyern, richtig?
Ja.
Hier in Oberbayern, also nicht weit weg jetzt auch von uns. Du hast ja gesagt, ihr seid da geboren, nee, geboren nicht, sondern groß geworden, oder wie war das? Also
mein Bruder ist dort geboren und ich bin dann in Deutschland geboren, als meine Eltern mal in Deutschland waren. Okay. Die sind dann zur Geburt hierher, und aber dann eben wieder runter.
Okay, und aber ihr seid Bajuwaren, also echte Bayern.
Und dann, genau, also ich bin hier in Bayern geboren.
Ja.
Und ja.
Ach super, und dann so ein Abenteuer. Ja, und dann hast du vorhin ja schon gesagt, ihr wart jetzt in diesem Jahr nochmal. Ich würde gerne mal so ein bisschen nach vorne blicken. Ist das etwas, was ihr immer wieder mal machen wollt, oder sucht ihr neue Herausforderungen?
Also ich würde gerne noch zumindest nochmal einen, den Parallelfluss vom Manu River paddeln. Mhm. Aber mein Bruder nicht mehr. Also der war auch dieses Jahr nur an der Küste mit dabei. Ich war mit dem Aril dann alleine, weil mein Bruder gesagt hat, das ist nichts für ihn.
Aha.
Der
das hat ihn mehr nicht, mitgenommen ihn wahrscheinlich, nicht so ganz, oder?
Ja. Mhm. Der war, also sobald wir waren eine Stunde auf dem Fluss, da habe ich schon gemerkt, dass er nervös ist. Der war einfach die ganze Fahrt lang, die ganzen Tage war der so extrem nervös. Mhm. Und das sind aber auch, ich glaube, dass es ist unglaublich anstrengend. Man muss klar auch mit man hat so viele Wehwehchen, die sich dann auch so summieren. Man ist immer unter Anspannung, man schläft schlecht, auch selbst wenn man gut liegt in den Hängematten, aber man ist immer in der Alarmbereitschaft. Also man summiert dann auch so ein Schlafdefizit auf. Und also der war einfach nur froh, als es dann vorbei war.
Ja.
Und aber ich würde das schon gerne noch machen, aber ein Fluss noch, aber natürlich wird es dann mal wieder eine neue Idee geben und was anderes, was ich mache. Aber einen Fluss
muss schon noch sein. Aber den Fingern geht es soweit gut, da die haben alles überstanden, soweit, oder? Da gibt es keinen
Die haben alles überstanden, ja.
Ja. Ja, Wahnsinn, was für ein Abenteuer. Und ich finde das ganz toll, dass ihr das gemacht habt und dass ihr auch darüber berichtet habt und vor allem jetzt auch hier heute in diesem Podcast. Vielen Dank, Hajo, und alles Gute weiterhin und viele neue, tolle Pläne und Ideen. Und wenn mal wieder was ansteht, sag gern Bescheid.
Ja, vielen Dank.
Der Infotainer, präsentiert von Bayernwelle Südost.